Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Andreas Streeb ist zu Gast. Der ist der Vorstandsvorsitzende der VR Bank Bayern Mitte. Ein absoluter Vorreiter in Sachen Bitcoin. Er hat Bitcoin in seine Bank gebracht, bringt den Menschen dort oder schult die Mitarbeiter, schult seine Kunden und revolutioniert diesen Bereich. Warum ist Andreas Streeb so wichtig? Weil er sich hervorgewagt hat, weil er etwas riskiert hat, weil er bis heute etwas riskiert, weil er sehr, sehr stark in Vorleistung geht, was das Thema Bitcoin angeht. Und aus meiner Sicht, wir haben ja schon mit Leon Wankum gesprochen, die Finanzialisierung, das monetäre Premium, was die Immobilien so verteuert hat, da könnte Bitcoin helfen, dass Kapital von den Immobilien in Bitcoin geht, weil Bitcoin unter Umständen als Kreditsicherheit jetzt irgendwann zum Tragen kommen könnte. In den USA passiert da schon was und auch in Deutschland kommt da etwas. Und da ist natürlich Andreas Streeb der richtige Ansprechpartner. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Ich habe eine kleine Vorrede angebracht. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen, wie du zu Bitcoin gekommen bist. Und wir haben ja schon so ein bisschen im Vorfeld darüber diskutiert. Österreichische Schule nie erwähnt worden vorher, über Bitcoin zur österreichischen Schule gekommen. Mir hat die österreichische Schule oder meine akademische Sichtweise den Weg zu Bitcoin verstellt. Also es ist interessant, welche verschiedenen Zugänge die Menschen hier haben. Aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen deinen persönlichen Background abrunden.
Alles klar. Ja, lieber Benjamin, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir heute über das Thema Bitcoin und ja auch Ökonomie sprechen können. Also du hast schon gesagt, ich bin Andreas Streeb, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Wir sind eigentlich eine normale Genossenschaftsbank, eine von knapp 600 in Deutschland, eine der größeren in Deutschland. Also wir sind so auf Platz 37 mit knapp 6 Milliarden Bilanzsumme, 750 Mitarbeitern, knapp 40 Filialen in der Region um Ingolstadt, also mitten in Bayern, deswegen heißen wir auch so. Und wie gesagt, eigentlich eine normale Genossenschaftsbank, aber seit 4 Jahren eigentlich etwas anders, weil wir uns sehr frühzeitig ab dem Jahr 2020 mit dem Thema Bitcoin intensiver auseinandergesetzt haben und seit April 22 ein Handelsportal aufgebaut haben und wie du schon gesagt hast, wir auch unsere Kunden bei dem Thema begleiten wollen. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen oder was ist so mein Werdegang? Ich habe normale Banklehre gemacht und bin dann über verschiedene Stationen irgendwann in der Vorstandsposition gelandet, seit 2013 im Vorstand und habe mich natürlich intensiv immer mit Ökonomie auch beschäftigt und auch in der Ausbildung, im Studium hat man natürlich immer vieles gehört über Ökonomie, aber, und wir haben es gerade im Vorgespräch besprochen, nie über die österreichische Schule. Und erst mit der Beschäftigung von Bitcoin und erst mit dem ganzen Thema, dass man sich doch stärker einmal nochmal über hinterfragt, wie funktioniert denn eigentlich dieses Geldsystem, sagen wir mal, habe ich dann viele Themen oder habe mich dann intensiver damit beschäftigt und bin schlussendlich dann auch überzeugt, dass mit der österreichischen Schule oder beziehungsweise mit dieser Theorie vieles einfacher erklärt werden kann und nicht so viele, sagen wir mal, komische Verwirrungen aufkommen, sondern man kann hier mit gesundem Menschenverstand eigentlich dieses doch sehr komplexe Thema erklären. Und zu Bitcoin bin ich im Jahr 2020 gekommen durch einen Hinweis von einem Nachbar, warum beschäftigt sich eigentlich eine Bank nicht stärker mit dem Thema Bitcoin? Ich hatte da eigentlich keine Antwort drauf. Ich wusste nur nichts von Bitcoin. Also ich kannte Bitcoin vom Namen her, hatte aber, sage ich immer so schön, keine Ahnung. Und das ist aktuell im Bitcoin-Bereich immer noch so. Es gibt ganz viel Meinung und wenig Ahnung. Und wir haben dann erstmal das Erste geändert. Wir haben dann Ahnung aufgebaut und uns dann erst eine Meinung gebildet. Und ab 2020 haben wir ein Projekt in der Bank gestartet mit dem Ziel, ein Dienstleistungsangebot rund um Kryptowährungen, hat es am Anfang geheißen, aber in dem ganzen Projekt kam dann bei uns raus, wir beschäftigen uns nur mit Bitcoin. Alles andere ist nicht unser Metier, sondern Bitcoin alleine. Und so kam ich dazu. Ich war in dem Prozess immer voll mit dabei, was jetzt gerade für eine Bank extrem wichtig ist, dass, sagen wir mal, auch von ganz oben, also vom Vorstand her, ein Verständnis da ist, weil insbesondere, wenn es dann um aufsichtsrechtliche Themen geht, wir auch der Aufsicht erklären müssen, was wir da tun, dann erwarten die natürlich, dass der Vorstand weiß, was er da tut. Und das kann ich von mir jetzt behaupten, dass ich in dem Thema Bitcoin sehr tief drin bin und mich da auch intensiv damit beschäftige und wir uns, wie gesagt, da sehr gut voranentwickelt haben. Und ich bin da auch zuversichtlich, dass das sich in den nächsten Jahren für uns als Bank weiter auszahlen wird.
Ich habe das Ganze ja so ein wenig verfolgt, habe auch gesehen, mit TerraHash ist eine Kooperation eingegangen worden. Leo Mattes ist ja auch dort aktiv, mit dem bin ich auch recht gut und eng verbunden. Und ihr macht große Events, vielleicht gibt es da auch noch etwas zu sagen. Das findet, glaube ich, einmal im Jahr statt. Das dritte war jetzt im vergangenen Herbst, wenn ich richtig informiert bin. Und ich glaube, da waren deutlich mehr als 1.000 Leute. Vielleicht kannst du da nochmal, 3.000 sogar. Also es ist ja auch wichtig, nach meinem Empfinden, in diesen Zeiten, in der die Gesellschaft doch eher so dazu neigt, dass sie sich spalten lässt, dass sie das mitmachen, dass man die Leute wieder zusammenführt. Und ich finde das toll, dass ihr da als Institution die verschiedenen Menschen zusammenholt und Bildungscharakter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch den Netzwerkgedanken lebt und die Menschen zusammenführt. Also dieses Event wäre mir doch mal, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, was der Hintergrund war. Da waren namhafte Speaker, ich habe sie gar nicht alle im Kopf, aber vor Augen ein paar, ja.
Also dieses Bitcoin-Forum, so heißt es, hat jetzt zum dritten Mal stattgefunden. Und der Hintergrund war genau der, den du jetzt schon skizziert hast, das Thema Aufklärung. Uns war damals wichtig, oder wir hatten uns die Frage gestellt, wir wollen nicht Bitcoin verkaufen. Also dieses Thema, dass wir sagen, wir wollen jetzt da jedem Bitcoin verkaufen, das ist überhaupt nicht unser Ziel gewesen, sondern wir hatten das Thema, wie bekommen wir hier in Ingolstadt, mal so in dem Bereich, ein Format hin, um mal so erste Aufklärungsveranstaltungen zu machen. Und so die Grundidee war, wir machen mal einen Workshop, wie setzt man eine Full Node auf? So. Und aus diesem Idee raus kamen dann die ersten Überlegungen, ja, wie machen wir das? Und dann kamen wir auf die Idee, die THI, also die Technische Hochschule Ingolstadt, mit ins Boot zu nehmen und haben dann mit der Technischen Hochschule eben das erste Bitcoin-Forum organisiert in der THI mit Workshops, also Aufsetzen einer Full Node, wie, was ist Lightning, und wir haben so ein Bier-Tab gebaut. Und wir hatten zum ersten Jahr knapp 400 Besucher. Mit Speaker damals war der Philipp Sandner, der leider verstorben ist, der war damals mit dabei. Joe Martin war mit dabei, und wir haben in der Aula, in der THI, sagen wir mal, das Thema Bitcoin für Einsteiger präsentiert. Und das war dann sehr erfolgreich. Und dann kam das zweite Bitcoin-Forum. Da waren wir dann schon räumlich größer. Wir waren dann mit 1.500 Personen im Stadtteil in Ingolstadt. Da haben wir auch dann so wieder den Hintergrund, wir wollen eine Informationsveranstaltung machen. Auch gekoppelt war dann schon stärker der Fokus auch mit Messe, also auch mit Partnern, TerraHash oder eben auch weitere Partner aus dem Bitcoin-Bereich, die dann ihr Dienstleistung oder ihr Produkt präsentieren können. Und das war dann auch sehr erfolgreich mit knapp 1.500 Personen. Und dieses 2025, das letzte Bitcoin-Forum im Oktober, war dann in der Saturn-Arena in Ingolstadt. Und da haben wir eine Sitzplatzkapazität gehabt von 2.000 Personen. Und insgesamt hatten wir in 3 Tagen über 3.000 Besucher. Und am Freitagabend war Marc Friedrich, Nico Jilch, das waren so auch, und Roman Rehr, das waren so unsere Hauptspeaker, da war die Halle voll. Also wir hatten vollen Erfolg, was das Thema betrifft, und 40 Messepartner, eine große Resonanz in der Region. Wieder, wie gesagt, mit dem Ziel, Bitcoin zu erklären, Bitcoin in seiner vollen Breite darzustellen. Ob das Thema Vermögensanlage ist, ob das Thema Zahlungsverkehr, ob das Thema Mining, also viele, viele Informationen rund um das Thema, und kam sehr, sehr gut an. Wir sind gerade in der Überlegung, wie das vierte Bitcoin-Forum ausschaut, und die ersten groben Überlegungen stehen. So viel kann ich im Moment sagen, es wird erst im Frühjahr 27 stattfinden. Also die Serie geht weiter. Allerdings, wie gesagt, machen wir jetzt, ab jetzt, sagen wir, in ungefähr einem Jahr ist jetzt mal der Plan. Der Termin steht noch nicht hundertprozentig, aber so sind wir jetzt gerade in Abstimmung, weil das für uns ein wichtiges Format ist. Wir, wie gesagt, hier das Thema gut erklären können, auch, sagen wir, empfängergerecht, also für Einsteiger was bieten können, aber auch für Experten, einfach auch dann entsprechendes Angebot haben und uns natürlich da auch als Bank positionieren. Und das ist das, was mich oder uns da auch antreibt. Wir haben hier die Möglichkeit, auch uns weiterzuentwickeln in unserem Tun, also in dem Thema, dass die Bank, sagen wir mal, für alle Vermögensangelegenheiten der Kunden eigentlich der Ansprechpartner sein will. Und das Thema Bitcoin wollten wir hier nicht ausklammern, was viele ja noch tun. Und wir haben uns aber dann, wie gesagt, frühzeitig eben gesagt, wir wollen hier auch da kompetenter Ansprechpartner sein und informieren die Kunden, wie kann das richtig funktionieren. Wichtig ist, das muss man aufsichtsrechtlich einfach auch ganz klar nochmal trennen, wir beraten nicht in Bitcoin. Das ist nur ein Thema, das ist geplant, das ist der nächste Schritt. Wir informieren, wie funktioniert Bitcoin, wie funktioniert Selbstverwahrung. Aber sagen wir, in dem ganzen Setting bewegen wir uns jetzt seit ja, knapp 3, 4 Jahren, sind da gut unterwegs und ja, freuen uns, dass das Thema so viel Resonanz bekommen hat.
Ja, ich finde das großartig, weil der Erste zu sein, das erfordert viel Mut. Man wird unter Umständen als Spinner abgetan. Ich kann mich auch erinnern, als ich 2007, 2008 oder auch zur Euro-Krise, als ich darüber informiert habe und den Menschen erzählt habe, das ist ein Wahnsinn, was da läuft. Da wurde ich als Miesmacher abgetan und so weiter. Also all diese Dinge, die man so erlebt. Heute sagt das keiner mehr. Ich habe damals hatte ich zu Bitcoin noch keinen Zugang. Da habe ich halt über Gold und Silber gesprochen, hat man mich belächelt. Heute lacht keiner mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Aber was ich herausgehört habe, was ich eigentlich da als Kernelement sehe und was ich auch als Kernelement meiner Arbeit identifiziere oder unsere Arbeit schneiden wir raus, lassen wir drin, wir bleiben authentisch. Aber entscheidend ist ja, und das ist ja auch die Essenz der Marktwirtschaft der österreichischen Schule, dass wir eine Welt aus ablehnbaren Angeboten uns wünschen. Und wenn ich hier so ein Buch schreibe und darüber informiere, wie Geld in die Welt kommt, dann geht es eigentlich darum, den Menschen darzulegen, ein breiteres Informationsangebot zu bieten, dass sie sich selber mittels ihrer eigenen Urteilskraft ein eigenes Urteil erlauben können. Und ich sage das auch mal, liebe Freunde, beschäftigt euch mit jedem einzelnen Lebensbereich, nicht nur mit dem Bereich der Finanzen, sondern auch mit der Gesundheit, mit der Rente, mit allem Möglichen, um eben selber diese Dinge zur Chefsache zu machen, weil Freiheit beinhaltet immer auch die Verantwortungsübernahme für jeden einzelnen Lebensbereich. Und das, was du gerade gesagt hast, dass ihr eben Bitcoin den Leuten nicht aufdrängen wollt, sondern einfach, dass ihr dazu beitragen wollt, das Informationsspektrum zu verbreitern. Im gleichen Zuge natürlich rein egoistisch betrachtet, positioniert man die Bank auch als Vorreiter, als Innovator in der Region und macht so vielleicht auch die Tür auf für andere Banken, die dann als Nachahmer nachrücken. Und das finde ich toll, weil meine Botschaft, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir im Bildungssystem brauchen, dass man verschiedene Informationen darlegt und die jungen Menschen oder auch die älteren Menschen sollen dann selber überlegen, was sie für richtig erachten. Nichts ersetzt das eigene Denken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich beispielsweise vermisst, dass man die österreichische Schule mir vorenthalten hat, weil sie eben eine anti-interventionistische und eher staatskritische Lehre ist. Deswegen hat sie im staatlichen Bildungssektor keine Existenzberechtigung, so kann man das vielleicht sagen. Das sind einfach Anreize, die nicht der Sache zuträglich sind, leider. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist eben die Tatsache, dass ich das rausgehört habe, dass du sagst, nein, die Leute sollen sich da, wir helfen einfach nur, wir sind der Steigbügelhalter, damit sie aufs Pferd kommen. Also vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Das ist das eine, was mich interessiert. Und das andere, ob es schon Nachahmer gibt jetzt im Kreise der VR-Banken oder ob die Mutter, die DZ-Bank, das Superinstitut, schon drauf aufspringt.
Genau, also zur ersten Frage. Was ist unser Auftrag als Bank? Und wenn ich jetzt ganz sachlich und einfach mal, wir sind eine Genossenschaftsbank und da steht im Paragraph 1 Genossenschaftsgesetz, die Genossenschaft ist dazu da, die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern. Das steht da drin. So. Und das ist ein ganz weiter Begriff. Genossenschaften sind ja vor knapp 200 Jahren entstanden, aus der Landwirtschaft raus, zur Selbsthilfe, einfach um die Wirtschaft zu fördern, in verschiedensten Formen. Und wir als Banken haben das natürlich jetzt die letzten Jahre, und sagen wir, unsere Bank gibt es seit über 130 Jahren. Also wir haben letztes Jahr 130-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben unterschiedlichste Währungssysteme, wir hatten unterschiedlichste Ordnungen. Die Bank hat es immer irgendwie geschafft, sich auf diese neue Situation einzustellen. Musste aber natürlich immer wieder Umbrüche ja, bewältigen und sich da auch neu positionieren. Auch das Thema Digitalisierung, jetzt gerade für eine Regionalbank, ist das natürlich auch die letzten Jahre ein wichtiger Punkt, wie positioniere ich mich da. So, und für mich ist einfach wichtig, dass wir uns da weiterentwickeln und einfach auch so ein Thema wie im Bitcoin dann in diese Betrachtung mit reinnehmen. Und wie du sagst, wir versuchen hier einfach auch den Blick hier für die Kunden so zu weiten, dann, dass der Kunde selber entscheidungsfähig ist, ist das jetzt was für mich oder ist es nichts für mich? Und ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da hat er die Joma Mangold gesprochen. Und das möchte ich jetzt zitieren, weil das ist das, was mir wirklich sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist. Solange mich jemand fragt, ob er Bitcoin kaufen soll oder nicht, ist er eigentlich noch nicht, ist er noch nicht weit genug sozusagen. Wir versuchen im Endeffekt wirklich den Kunden selber in eine Entscheidung zu bringen, dass er sagt, okay, ich verstehe es, ich weiß, was sind Risiken, ich weiß, was ist die Volatilität, ich weiß, was sind Chancen, und dann kann er entscheiden, in welcher Form, in welcher Beimischung, in welcher Dosis er sich das vorstellt. Und so sollte es eigentlich bei allen Asset-Klassen sein. Wir haben die letzten 20, 25 Jahre ganz, ganz viele Themen gehabt, wo immer irgendjemand, irgendein Experte gesagt hat, was wieder gut wäre. Und viele sind da mit aufgesprungen. Und für viele war das halt dann vielleicht nicht gut. Aber dann kam immer das Thema, ja, jetzt ist irgendjemand schuld, aber man hat den Leuten auch über, ich sage jetzt mal, komischen Verbraucherschutz diese eigene Denke abtrainiert. Und es geht vielmehr darum, die Leute wieder zu befähigen, ich treffe eine Entscheidung für mich und die ist meine Entscheidung. Und wenn ich da sage, ich mache das, dann sollte man auch soweit sich mit dem Thema beschäftigt haben, dass ich das wirklich beurteilen kann. Und ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Bank. Ich habe auch eine Dotcom-Blase mitgemacht als junger Banker und kann da aus jetzt weiter Entfernung sagen, damals alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Auch gemeint, ich bin der Oberexperte, was das Thema betrifft. Hatte aber keine Ahnung. Und das ging halt eine Zeit lang gut und dann ging es halt irgendwann nicht mehr gut. Und das ist das ganze Thema, wo ich jetzt auch im Krypto-Bereich, nenne ich mal also Bitcoin grenzen wir ja komplett aus. Bitcoin ist für mich was anderes wie Krypto. Die Krypto-Blase ist für mich Dotcom-Blase 2.0. Da kauft jeder irgendwas, weil Blockchain dahinter steht. Keiner versteht wirklich, was ist Blockchain-Technologie wirklich, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Blockchain-Anwendungen und Coins. Aber es wird alles in einen Hut gesteckt. Und da einfach aufzuklären, Krypto ist nicht gleich Bitcoin, was ist der Unterschied eigentlich, was sind die Basisthemen, um dann wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich das und die eigenen Ziele, eigenen Wünsche, eigenen Lebensbereiche, wie passt das da rein oder passt nicht rein? Das ist ja nicht die Entscheidung der Bank, das muss ja der Kunde selber wissen. Und da wollen wir ihn begleiten. Das ist ja, ich sage mal, das schreiben wir uns auf die Fahne. Wir fragen nach Ziele, nach Wünsche und dann haben wir Produkte, die er für das nutzen kann. Und bei uns ist das halt um ein Produkt erweitert im Vergleich zu einer normalen Bank. Und wie gesagt, wird rege angenommen. Ich werde ganz oft gefragt, ja, das machen doch nur die jungen Kunden. Da sage ich, nein, es machen die Kunden, die Vermögen haben, die sich überlegen, ich habe Immobilien, ich habe Aktien, ich habe vielleicht schon Gold, ich habe den und den Sachwert. So, und jetzt, ja, alternativ mische ich das Thema Bitcoin mit bei. Ich habe grundsätzlich verstanden, ich vertraue dem Thema und ich mache eine gewisse Allokation auch in diesem Bereich. Und das ist ja in Ordnung, oder beziehungsweise das ist ja dann genau das, was sein soll. Ich streue mein Vermögen nach einer gewissen Risikoprävention oder ich weiß, was ich da tue, und dann ist doch das, hat es auch nichts mit Spekulation zu tun, sondern ich allokiere mein Vermögen mit einem gewissen Chancen- und Risikoprofil, und das sehe ich, wie gesagt, als unseren Auftrag, und da sind wir gut unterwegs.
Ich finde auch nach wie vor sehr, sehr spannend und absolut zeitgemäß das Thema Genossenschaften, dass sich Menschen zusammenschließen, um ihre Lebensrisiken oder ihre Bereiche zu bündeln, die Kompetenzen zu bündeln, sich zusammenzuschließen, wie das eben bei den landwirtschaftlichen Genossenschaften und Co. auch war. Schulze, Delitzsch und wie sie alle hießen, Raiffeisen, die das aus der Taufe gehoben haben. Und das ist bis heute eine tolle Geschichte und ist eigentlich aus dem Nonzentralismus geboren. Und es wird immer zentralistischer, wenn ich mir die Volksbanken angucke, wie größer sie werden, weil sie eben natürlich aufgrund der Regulierung größer werden müssen, weil eben die Kosten steigen. Ja, das ist ein Punkt, der eigentlich dem genossenschaftlichen Prinzip ein Stück weit widerspricht, aber ich sehe aktuell, dass es eine Renaissance geben könnte, weil die Menschen eben merken, das, was bislang so Bestand hatte oder vielleicht auch die staatliche Rente, viele andere Dinge, das müssen wir irgendwie anders organisieren, und da entstehen vielleicht auch wieder Genossenschaften. Und dass du, also du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, dass du dich an den Auftrag und an die eigentliche an den Gründungsmythos tatsächlich erinnert fühlst und das als deinen Auftrag ansiehst, weil man muss ja sagen, wenn man so etwas erstmal anstößt mit Bitcoin, das ist viel Zeit, die da reingeht. Da geht erstmal Investment rein. Es ist unsicher, ob das überhaupt sich irgendwann mal lohnt. Das heißt, da sind wir bei der österreichischen Schule, der Belohnungsaufschub, niedrige Zeitpräferenz. Man investiert jetzt viel, um in Zukunft vielleicht mehr zu ernten. Und abgesehen davon ist es halt auch der gesellschaftliche oder der Beitrag zur Gemeinschaft, dass man die Menschen einfach fit macht. Und viele junge Menschen, die machen das autodidaktisch. Ja, die kümmern sich selber darum, die schauen irgendwelche Tutorials im Internet und die Älteren, ja, denen kann man halt mit den Angeboten, wie ihr das macht, aufs Pferd helfen. Also finde ich total klasse.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, weil gerade noch die Halbfrage und dann kann man das Ganze noch mit einbinden. Also ich gebe dazu 100% recht, was das Thema Genossenschaft betrifft. Und gerade war noch die Frage, kommen andere nach bei unserem Thema? Und was uns, sagen wir mal, immer zugute kam, ist, dass die DZ-Bank als Zentralinstitut, und jetzt muss ich kurz erklären, damit da nicht was falsch verstanden wird, die DZ-Bank ist nicht die Mutter aller Genossenschaftsbanken, sondern es ist genau andersrum. Das heißt, die DZ-Bank ist die Tochter aller Genossenschaftsbanken und bündelt die zentralen Themen wie Auslandsgeschäft, Wertpapiergeschäft, teilweise auch das größere Kreditgeschäft und ist unsere Möglichkeit für eine kleine Genossenschaftsbank auch in den Themen Zahlungsverkehr und so weiter hier mitzuspielen. Also die DZ-Bank ist ein Konstrukt oder eine Bank, die für uns Dienstleistungen mit übernimmt. Unter anderem auch das Thema Krypto macht die zentral für alle Genossenschaftsbanken. Und diese Woche ist eine Pressemitteilung gekommen, dass die DZ-Bank jetzt auch die MiCA-Lizenz hat, um das Thema Kryptohandel durchzuführen. Und zusammen mit der Rechenzentrale hat man in den letzten 2-3 Jahren eine Krypto-Plattform gebaut, die jetzt in die VR-Banking-App der Volks- und Raiffeisenbank integriert wird. Das heißt, jede Volks- und Raiffeisenbank kann zukünftig dieses Mein Krypto in der VR Banking App freischalten und dann Bitcoin und auch hier 2-3 andere Coins handelbar machen. So, das heißt, wir sind in der gesamten Gruppe jetzt auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt in 2026 wird es in der Fläche kommen. Also das heißt, wir waren hier Vorreiter, aber die anderen ziehen nach. Was eben einfach auch nochmal dem geschuldet ist, jede Bank, jeder Vorstand dieser 600 Genossenschaftsbanken in Deutschland hat ein eigenes Geschäftsmodell, hat eine eigene Strategie und kann eigenständig, weil er ein eigenständiges Unternehmen, eine eigenständige Bank ist, sagen wir mal, sein Geschäftsmodell aufbauen. Dass das bei den Volks- und Raiffeisenbanken zu 80-90% sehr identisch ist, das ist so, aber gerade was das Thema Dezentralität betrifft, dass jede Bank eine unterschiedliche Risikostrategie hat. Das hat dazu geführt, dass wir als Gruppe gerade bei so Krisen eigentlich immer gut durchgekommen sind, weil wir nicht eine Konzernstrategie hatten, sondern in der Breite unterschiedliche Strategien. Und ja, da geht einmal was schief, das ist klar, aber das fängt dann die Gruppe wieder auf. Und deswegen auch hier wäre ich oft an das Thema und gerade das, was du gesagt hast, das beschäftigt mich auch. Diese Dezentralität, die ich bei Bitcoin so nach oben schiebe, die müssen wir auch in der Bankensystem bewahren. Und jetzt sind wir, wie gesagt, eine Bank, nicht mehr ganz klein. Wir haben in unserer Historie über 100 eigenständige Genossenschaftsbanken fusioniert. Also unser Stammbaum, das sind über 100 Genossenschaftsbanken der letzten 130 Jahre, die hier fusioniert haben. Und jetzt kann man sagen, ja, warum ist das so, wenn doch Dezentralität eigentlich besser wäre? Und da ist ein Stichwort gerade gefallen, das Thema Regulatorik, das Thema Bürokratie, das Thema, wie kriege ich das Ganze überhaupt noch gehandelt? Das beschäftigt uns und es wird eigentlich immer mehr. Und wir haben immer weniger Zeit und müssen immer mehr Ressourcen für solche Themen aufwenden, wo der Kunde eigentlich gar nichts davon hat. Ich sage jetzt mal, die Regulatorik, die ich spüre, die hat ihren Grenznutzen erreicht. Vor 20 Jahren haben wir eine Regulatorik gehabt, die hat einen Aufwand hervorgebracht, aber auch einen gewissen Nutzen, also was das Thema Risiko betrifft. Jetzt haben wir auch einen Aufwand, aber der Nutzen, was Sicherheit betrifft, der ist gleich null. Wir reden über die dritte Nachkommastelle in irgendeinem Risikomodell, was eh nicht mehr ganz nachvollziehbar ist und führt eigentlich dazu, dass diese Regulatorik immer weiter von der normalen Bankpraxis wegkommt. Und das Thema, ja, Bankenkrise und diese ganze Regulatorik, die ist nach wie vor natürlich on vogue, ich sag's mal so. Jeder schreit immer nach Regulatorik und Regulatorik, aber eigentlich, und das ist jetzt wieder das Thema, müsste man hier viel weiter wieder zurückbauen und einfach sich aufs Wesentliche konzentrieren, weil wir, wie gesagt, gerade diese kleinen Häuser da an einer ziemlichen Grenze sind. Und das führt dazu aktuell einfach, dass man wieder überlegt, wie kriegt man das hin, bündelt die Themen, bündelt gerade das Thema Regulatorik. Und um wieder zum Ureigenen zurückzukommen, dass wir ja eigentlich in der Region für unsere Kunden da sein wollen. Und wenn ich uns anschaue, wir haben überhaupt kein Interesse, da in Deutschland irgendwas zu machen. Wir haben natürlich Kunden aus ganz Deutschland, aber unser Geschäftsgebiet ist, sagen wir, in Bayern, um Ingolstadt herum sozusagen, zwischen den Metropolen München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg, da sind wir zu Hause. Und wir haben kein anderes Geschäftsgebiet. Und wir müssen da auch regional und digital entsprechend präsent sein. Und das kostet auch Aufwand und Zeit. Und wie gesagt, aber das Thema Regulatorik beschäftigt uns immer stärker. Und ich sage es mal so, kein Kunde kommt zu uns rein, weil wir wieder eine neue Regulatorik super umgesetzt haben. Das interessiert wenig. Jeder sagt, das ist eine Bank und da muss das passen. Und so war es auch früher. Und das, wie gesagt, würde ich mich viel stärker wieder wünschen, um genau diesen kleinteiligen, auch die Entscheidungen vor Ort zu treffen, also dass das wieder realisiert wird. Aber es führt immer stärker dazu, diese Konzentration, die dann zwangsläufig wieder dazu führt, dass so eine Bank schwerer zu steuern ist, dass es unübersichtlicher wird, dass wieder, sagen wir mal, too big to fail entsteht, dass plötzlich doch wieder größere Banken ein Problem haben. Und aber die Frage ist, und das stellen wir ständig, mit wem müsste man jetzt reden, der das beeinflussen kann, dass das wieder zurückgedreht wird? Den habe ich noch nicht gefunden.
Ja, also ich habe da mehrere Punkte, die mir jetzt gerade einfallen, auch gerade das Thema too big to fail. Also in einer aufgeklärten Gesellschaft, die marktwirtschaftlichen und freiheitlichen Prinzipien folgt, da würde so etwas wie too big to fail und Bailout keine Akzeptanz finden, weil die Menschen so aufgeklärt wären, dass sie verstehen würden, dass so etwas extrem teuer ist und dass so etwas zulasten der arbeitenden Bevölkerung geht, weil eben das Geld verschlechtert wird, weil das natürlich geschieht dadurch, dass die Zentralbank eben Anleihen kauft und dadurch neues Geld schöpft und das Geld verschlechtert. So, wenn die Menschen das verstehen würden, wenn sie aufgeklärt wären, was natürlich immer mehr sind mittlerweile, dann hätte das keinen Bestand. Und genau so ist es aus meiner Sicht auch beim Thema Regulierung, dass man sich das genau ansieht, wie kommt das in die Welt, wer steckt dahinter, was hat das Thema Lobbyarbeit damit zu tun, wie funktioniert die Gesetzgebung über die EU. Das Parlament ist wählbar, die Kommission nicht. Nur die Kommission kann Gesetze einbringen. Die Kommission wird natürlich umschwärmt von großen Finanzinstitutionen. Es ist ja nicht nur im Finanzbereich so, es ist auch in anderen Branchen ist das so. Und mittlerweile stellt man dann fest, dass die großen schwerfälligen Institutionen, die zentral irgendwo sitzen, aber in der Fläche nicht präsent sind, dass die eben am Markt eigentlich nicht mehr bestehen können, weil so Institutionen wie du, wie ihr es seid, wie die VR Bank Bayern Mitte, ihr seid dynamischer und ihr habt das Glück, dass du als jemand, der sich da sehr hervorgetan hat, das haben die vielleicht manchmal gar nicht. Und dann können die eben nur bestehen, indem sie anderen aus dem Markt schaukeln, indem man höhere Regulierung lanciert. Und ich meine, da auf der einen Seite, klar, es geht immer um den Verbraucherschutz, das ist die große Aufhängung, aber letztlich sage ich immer, kommen die Dinge, wenn man nicht Nein sagen kann und sie kommen in die Welt, dann kommen sie durch Zwang in die Welt, durch herrschaftliche Rechtsetzung, wie das heute stattfindet. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo das Ende der Sackgasse immer näher kommt. Und wir stellen fest, die klugsten Köpfe verlassen dieses Land, zum einen, weil die Regulierung problematisch ist, weil alles zu teuer ist, Energie ist ein Thema und natürlich die hohen Steuern, die gehen ja nach Dubai und so weiter, die ganzen Bitcoiner, ja, und bauen da ihre Geschäftsmodelle auf. Oder wo sind denn die großen, wo ist Bitpanda entstanden, 21 Bitcoin, nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Und wenn wir das, ja, noch ist es vielleicht nicht zu spät, aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Und der Punkt ist natürlich, dass diese Regulierung ein Produkt, das ist nicht nur im Finanzbereich, das ist ein Problem, was überall so ist. Und es macht die Dienstleistung oder das Produkt teurer, aber nicht besser. Und wenn das so ist, der Preis teurer wird, dann sinkt eben der Wohlstand der Menschen, weil sie für ihre Bedürfnisbefriedigung mehr aufwenden müssen. Und das kommt in die Köpfe zunehmend. Da bin ich eigentlich zuversichtlich.
Ich bin ja in vielen Wirtschaftsgremien, Wirtschaftsausschuss und so weiter in der Region und tätig. Und wenn man da mit Unternehmern spricht, also jetzt egal welche Branche, das Hauptthema ist das Thema Bürokratie. Und gab es auch schon Runden jetzt vor einem viertelhalben Jahr, wo ich einmal gesagt habe, Mensch, ja, wir reden immer über Bürokratie ab, aber was macht jetzt zum Beispiel die Kommune, der Landkreis hier vor Ort? Was macht ihr konkret? Damit wir, also weil schimpfen kann ich immer und so weiter, aber was machen wir jetzt konkret? Gut, muntere Diskussion, aber schlussendlich kommt eigentlich raus, so, es ist verdammt schwierig, weil unsere Gesellschaft inzwischen von Angst getrieben ist. Und zwar von dem, was falsch zu machen. Und jeder, und ich verstehe jeden in der Bank, ich verstehe jeden in einem Amt, der sag mal, sich an sag mal, als normaler Mitarbeiter, der sagt, ich mache das nach Vorschrift, weil wenn ich es nicht so mache, habe ich unter Umständen irgendwann ein Problem. So. Und Pragmatismus kann man in diesem Konstrukt nicht anweisen. Also Pragmatismus ist was, das kann ich leben, ja, aber wie will ich als Entscheider Pragmatismus anweisen? Wo ist die Grenze, wo ist sie nicht und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen, und wie gesagt, ich merke das ja über Jahre hinweg, ich war in meiner beruflichen Entwicklung 8 Jahre lang Prüfer von Banken. Also ich bin durch Bayern gezogen vom Genossenschaftsverband und habe selber Banken geprüft. Also ich bin schon ein Fan von Regulatorik, auch von Sicherheit, von Risikobewusstsein und so weiter. Aber wir übertreiben es. Wir machen jetzt bis ins Letzte die Regelung, die dann oft, wie gesagt, keinen Nutzen mehr bringt und im Endeffekt so hoher bürokratischer Aufwand ist. Und wie gesagt, mit der Folge, dass wenn dann was schiefläuft, sofort geschaut wird, wo ist jetzt wieder, wer hat da was jetzt wieder nicht gemacht. Und jeder ist nur noch bedacht, sag mal, sich daran zu halten. Und das hemmt jede geschäftliche Entwicklung. Und ich nehme mal das Beispiel KI. Wir regeln erstmal KI, bevor wir überhaupt überlegen, wie kriegen wir das Ganze in der Effizienz. Blödes Beispiel, aber wie die Dampfmaschine entwickelt worden ist, da haben sie die nicht erst Gedanken gemacht, wie sie es regeln, sondern die haben geschaut, wie bringen sie es in die Prozesse. Und irgendwann, natürlich hat man sich mal Gedanken gemacht, wie kann man da auch bestimmte Sachen regeln. Aber wir regeln erstmal alles tot und wundern uns dann, dass nichts mehr vorwärts geht.
Ja, und super auf den Punkt gebracht. Und wenn ich darüber nachdenke, wie Menschen funktionieren, dann funktionieren wir eben über Anreize. Wir sind Anreizwesen. Ja, das ist der Punkt. Und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass viele Menschen von dieser Regulatorik leben. Ja, das sind die Prüfer und alles Mögliche. Und ich persönlich bin eben ein Freund von naturrechtlichen Prinzipien und sage, die Haftung ist ein großes Regulativ an der Stelle. Und wenn wir dann so etwas wie Bailout machen, dann schalten wir genau das aus und richten einen Riesenschaden an und stellen heute fest, dass durch diese Geldverschlechterungsorgien im Zuge der Finanzkrise nach 2007, im Zuge der Eurokrise nach 2020, dass dadurch es ja, sozial ungerecht geschehen ist, dass sich ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland ohne ererbtes Vermögen kein Haus mehr leisten kann und dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten muss, als das 1999 war, als das Eurosystem elektrisch auf der elektronischen Basis lanciert wurde. Und das, wenn man das in die Köpfe bekommt, und dazu sitzen wir auch hier zusammen, und ich hatte mir das eigentlich gar nicht groß vorgenommen, du dir wahrscheinlich auch nicht, dass wir über das Thema Regulatorik sprechen, aber ich glaube, wenn wir uns zurückbesinnen auf das, was dieses Land groß gemacht hat, nämlich eine freiere Marktwirtschaft, freie Preisbildung,
Vor allem,
wenig
vor allem,
Regulatorik.
vor allem Marktwirtschaft mit allen Konsequenzen. Weil wenn ich Risiken eingehe, dann muss ich die Risiken auch tragen und nicht vergemeinschaften. Also das ist ja der Punkt. Wir haben Mechanismen ausgeschaltet und jetzt wundern wir uns, dass die Marktwirtschaft nicht funktioniert. Also sag mal, jetzt kommen die Kritiker und das funktioniert nicht. Ja, wenn ich die Marktwirtschaft ausschalte, das ist auch ich, wenn ich falsch bin und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben und dann tut es halt auch mal weh. Und wir haben das ausgeschaltet, haben das Thema immer weiter aufgebläht und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, bei mir das Thema Euro oder auch das Thema Währung, das war als junger Banker 2001 war die Euro-Umstellung. Und damals habe ich mir ganz viel gemerkt, was das Thema betrifft, Maastricht-Verträge. Dieses ganze Thema, wie schaffen wir es, diese neue Währung auch, sagen wir mal, stabil zu bekommen, genauso wie die D-Mark. Man wollte eine genau die gleiche Währung wie die D-Mark, die ja stabil war. So, hat dann Kriterien definiert, die man über die Jahre dann 2008 und dann 2012, 2013 immer weiter aufgeweicht hat. Beim Dollar hat man es da auch schon immer gemacht. Also, das heißt, das ist jetzt nicht nur Euro-Phänomen, sondern das hat man ja über alle Währungsräume gemacht. Und 2014, 2015, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, ja, wo soll denn das jetzt hinführen? Was wird denn jetzt das da draus? Und wie gesagt, wir drehen das Rad immer weiter. Wir reden uns Sachen schön, ich sag's mal so. Und politisch ist es natürlich schwierig, Reformen zu machen, die dann auch mal wehtun. Und da sehe ich einen große Herausforderung auch für unsere Politik, den Leuten, ich sage jetzt mal, die Wahrheit zu sagen oder zu sagen, Mensch, wir müssen was ändern, weil den Ball, den wir jetzt da so drehen, der wird irgendwie immer unrunder.
Ja, absolut. Und letztlich dieses Thema Bailout und so weiter, das ging ja schon 1987 los. Nicht umsonst hat mein geschätzter Freund Anthony P. Müller den damaligen Notenbankpräsidenten als Mr. Bailout bezeichnet. Also das ging schon sehr, sehr früh los. Und seitdem hat sich ja auch die Zentralbankbilanz also bis 2020 vervierzigfacht in den USA. Und das geschieht ja genau durch diese Dinge. Und dass man sich eben, ich erinnere mich auch noch an die Wahlplakate aus den 90er Jahren, kein Land haftet für die Schulden eines anderen. Ja, das war das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, weil diejenigen, die das damals den Leuten versprochen haben, dann ja auch nicht mehr regiert haben. Das heißt, im Idealfall, die Rente ist sicher, der Mann lebt nicht mehr. Also ich fand den lustig, der war unterhaltsam, ich habe auch nichts gegen ihn jetzt. Aber um sich das mal anzusehen, dass es eben dann so ist, da versucht jemand ein Problem jetzt in den Griff zu bekommen, weil er kurzfristig wiedergewählt werden möchte. Er hat nämlich genau diesen Gegenwartsfokus und das ist das, was leider in der in dem heutigen, in diesem System so funktioniert. Ja, und das ist ein großes Problem. Aber ich möchte, und die Konsequenzen sind ja das Entscheidende. Und wenn ich mir das Jahr 1971, wenn wir uns das mal wenn wir das in den Fokus rücken und dann kommen wir auch zum Thema Bitcoin als Kreditsicherheit dann am Ende des Tages. 1971, $35 eine Unze Gold, das war das, was auf dem Papier an Deckung vorlegen sollte. Heute sind wir bei weit über $4.000. Man hat eben damals sich von dieser Bindung losgesagt, weil eben Druck kam, weil de Gaulle ein Kriegsschiff in die USA geschickt hat und er wollte eben das Gold der Franzosen heimholen. Die Amerikaner hatten wahnsinnige Exportdefizite und haben somit dann auch Kapital importiert von den anderen. Nicht nur Güter, sondern eben auch Kapital. Und dann wurde eben das Gold Deutschland, Frankreich und so weiter, denen, die einen Überschuss mit den USA hatten, denen wurde es gut geschrieben. Und die wollten es dann irgendwann haben. Und dann hat Nixon gesagt, das lassen wir jetzt mal. Man hatte halt viel Geld gedruckt, man hatte Sozialprogramme gefahren, man hatte Kriege in Vietnam und Südkorea beziehungsweise Korea geführt. All das war sehr teuer. Das heißt, man hatte mehr ausgegeben, als man an Steuern den Menschen abpresst. Und dann verschlechtert man das Geld und konnte eben dieses Deckungsverhältnis nicht einhalten. Heute sind wir bei weit über Faktor 100. Der Dollar hat an 99% an Kaufkraft, Goldkaufkraft verloren. Und der Euro hat seit 1999 93% Goldkaufkraft verloren. Das heißt, die Geldmenge wurde fast vervierfacht und der Goldpreis hat sich mittlerweile verfünfzehnfacht. So, das ist der Punkt. Und das hat eben Einfluss darauf, dass die Menschen siebenmal so lange für eine Unze Gold arbeiten müssen, bezogen auf einen Durchschnittsbezieher, wie das 1999 der Fall war. So, und jetzt kommen wir zu den Immobilien. Genau das hat dazu geführt, 1971, dass die Geldmenge danach noch dynamischer gestiegen ist, ungefähr um den Prozentsatz 7 pro Jahr. Und die Wohnimmobilien in den USA, gemäß eines Index, da kann man immer darüber sprechen, der wird subjektiv, ich bin kein Freund von Statistiken als Österreicher, weil es eben darum geht, dass einer oder mehrere Statistiker sich hinsetzen, subjektiv Daten sammeln, diese subjektiv interpretieren und so weiter. Aber nehmen wir mal diesen Häuserpreisindex, der da veröffentlicht wird, was die privaten Häuser angeht, der ist um den Prozentsatz 5,5 pro Jahr gestiegen. 7% die Geldmenge, 5,5% die Häuser. So, und der Punkt ist, den ich machen möchte, das war vorher nicht so. Bis 1971, und da sind wir bei Leon Wankum, unserem geschätzten Mitstreiter, der eben auch das immer weiter, immer mehr in die Breite bringt. Eigentlich bis 1971 war der Preis des Immobilie, der Immobilie, der speiste sich aus dem Wert des Nutzens. Und das ist ein Bedürfnis, das ganz, ganz oben steht bei den Menschen. Sie wollen wohnen und das muss bezahlbar sein. Und wenn die Immobilie, wenn die Preise steigen, steigen auch die Mieten, das wird alles immer teurer. So, das heißt, 1971 hat man festgestellt, man konnte nicht mehr in Euro, Dollar, beziehungsweise damals D-Mark, Dollar und Co. sparen. Und dann haben die Menschen begonnen, die Immobilie als Spardose zu missbrauchen. Und jetzt haben wir nicht nur, jetzt speist sich der Preis der Immobilie nicht nur aus dem Preis des Nutzen, aus dem Wert des Nutzen, sondern auch aus einem Wert, aus einer Wertbeimessung der Menschen, dass sie die Immobilie als Spardose nutzen. Und das ist das Fatale und das führt zu massiven Umverteilungseffekten und zu dem Umstand, dass sich die Menschen keine Immobilie mehr leisten können. Und jetzt kommst du ins Spiel. Du möchtest diesen Markt, wie viele andere auch, erstmal dafür sorgen, dass die Menschen das erkennen, dass die Immobilie eigentlich keine Spardose ist, sondern ein Objekt, in dem man wohnen kann und dass eben der Nutzwert das Entscheidende ist. Und wenn Bitcoin als Kreditsicherheit hergenommen wird, was vorher hauptsächlich die Immobilie war, die Immobilie wurde dazu genutzt, sich in Fiat-Geld zu verschulden, dann Sachwerte, knappe Güter zu kaufen und eben so von diesem umverteilenden Effekt selber zu profitieren. Wenn jetzt massiv Kapital von den Immobilien in Bitcoin geht, weil Bitcoin als Kreditsicherheit dienen könnte, dann könnte das diesen Punkt sozial gerechter gestalten, indem eben dieser Spardoseneffekt aus den Immobilien entweicht, weil er ein Trugschluss ist. Die Immobilie wird abgewohnt jedes Jahr, sie wird abgenutzt, wenn man nicht reinvestiert, dann verliert sie im Wert. Und dieser Spardoseneffekt, der muss raus. Das ist einer der größten Irrtümer der Menschheitsgeschichte, wenn du mich fragst. Und es wird immer nur darüber gesprochen, jetzt brauchen wir Mietpreisdeckel, man doktert an den Symptomen rum, aber spricht nicht über die Ursachen. Und jetzt kommt jemand wie du, der sich dafür einsetzt und versucht, die Bitcoin als Kreditsicherheit zu nehmen, weil das könnte all das entzerren und diese komplette Verzerrung aus dem Markt nehmen. Jetzt kommst du.
Ja, also gebe dazu 100% recht. Also wir haben in den letzten 25 Jahren und wahrscheinlich, wie gesagt, beginnend ab 71 einfach den Leuten die Möglichkeit genommen, im Geld zu sparen. So, deswegen hat man andere Vehikel genommen, die gewisse Eigenschaften von Sparvehikel haben, ja, sind, sagen wir, Immobilie ist vielleicht auch begrenzt und so weiter, aber die haben halt nur bestimmte Eigenschaften, aber sie haben eigentlich einen ganz anderen Nutzen. Also die haben ja eigentlich, wie du sagst, eigentlich ist der Wohnnutzen der Immobilie da. Wir haben aber durch die Spekulation dann oder durch das Thema Geldanlage das ganze Thema verteuert, genauso auch bei anderen Themen natürlich. Und Bitcoin, sei mal, und das ist das, was mir immer mehr bewusst wurde in dem ganzen Prozess, ist ein ja, Wert, der die idealen Eigenschaften hat als Sparvehikel und dann im Endeffekt jetzt, und jetzt kommt das Thema, zukünftig aus diesen anderen Assetklassen, die als Spar und als das Betongold und so weiter verwendet wurden, aufsaugt sozusagen. Und dann ist es natürlich auch das Thema, ja, ich möchte meinen Wert nicht verkaufen, sondern das Thema als Sicherheit dann im Endeffekt für die Liquidität zur Verfügung stellen. Und das ist das, was man sagen wir, als Chance sieht oder wir uns auch damit beschäftigen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die man damit klären muss. Aufsichtsrechtliche Themen haben wir wieder bei dem Thema, aber auch natürlich, wie gesagt, wie kann ich sowas darstellen, wie kann sowas funktionieren. Und da sind wir halt jetzt in einem Projekt oder beziehungsweise in einer Abstimmung, dass man sagt, wie könnte denn sowas in der Zukunft realisiert werden? Und ich sag mal, auch da gibt es jetzt vielleicht jemand, der sagt, Mensch, wieso beschäftigt sich die Bank mit Bitcoin als Kreditsicherheit? Sag mal, haben die noch alle Tassen auf dem Schrank? Ich sag jetzt mal, vor 30 Jahren war wahrscheinlich ja Aktie und nicht unbedingt als Kreditsicherheit gedacht. Hat sie dann auch irgendwann etabliert. Und so sehe ich da auch in der Zukunft eher das Thema, das wird sich entwickeln. Es wird irgendwann nachvollziehbarer sein, warum das eine gute Idee ist, insbesondere, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für jemand, der Bitcoin als Sicherheit reinnimmt, 24/7 handelbar, mit einem entsprechenden, sagen wir mal, Volumen. Das heißt, ich hab nicht das Problem wie bei Immobilie, wenn ich die als Sicherheit reinnehme, ich muss dann erst einen Käufer suchen und muss dann erst feststellen, was wirklich der Wert ist. Bei Bitcoin habe ich das laufend. über den Kurs sozusagen und bin immer 24/7 handelbar. Und deswegen, sag ich mal, ist es auf jeden Fall interessant, sich damit näher zu beschäftigen, zu schauen, wie kann das sowas funktionieren, wie kann das eine Bank auch technisch, rechtlich und so weiter darstellen. Und ich sehe da in den nächsten Jahren, und es ist ja jetzt nicht nur so, dass das unsere Idee ist, sondern es gibt ja jetzt schon in Amerika, in der Schweiz gibt es schon Banken, die das machen, die dann noch weiter sind. Und ja, wir müssen uns halt einfach auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann bin ich da zuversichtlich, dass man das auch alles hinbekommt, weil es schlussendlich kein Hexenwerk ist.
Absolut. Und sorry, dass ich ein bisschen lange und weit ausgeholt habe. Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen, weil ich eben sehe, dass sich viele junge Menschen den Traum von einer Immobilie nicht mehr verwirklichen können. Und ich halte das für ein großes Problem. Ich verweise da auch nochmal an einen Beitrag, der von mir beim Ludwig von Mises Institut Deutschland erschienen ist. Den verlinken wir natürlich auch. Ich schicke ihn dir auch nochmal zu, weil ich glaube, und gerade du als jemand, der ja viele Menschen, dem viele Menschen zuhören in deiner Bank und auch darüber hinaus, ist dieses Thema halt wichtig, dass man es erstmal in die Köpfe bringt, dass die Menschen sich da selber mit befassen und erkennen, oh, da ist läuft irgendwas falsch und vielleicht ist das gar nicht so richtig, wie ich bislang über die Jahre mein Vermögen berechnet und bemessen habe. Weil wir haben das große Problem, wir haben für alles, wir wissen genau, dieses Handy, ich habe da ein Zentimetermaß und kann genau sagen, wie groß das ist. Ja, beim Euro, das haben wir gerade schon anklingen lassen, der hat sich vervierfacht in diesem etwas mehr als Vierteljahrhundert jetzt. Ja, also das ist ein Witz. Und wenn ich dann meine Vermögenswerte in einem Maßstab berechne und meinen finanziellen Erfolg in Euro berechne und mein Vermögen hat sich nicht um den Faktor 4 erweitert, dann hat mich die Geldmenge enteignet letztlich. Ja, also, und da ist Bitcoin natürlich auch einen großen Vorteil. Es sind 21 Millionen irgendwann, denn der Emissionsplan ist klar. Das heißt, es ist absolut knapp. Und auch das zeigt, dass Immobilien und auch Aktien, dass das die Menschen in die Irre führt, weil wenn man es, und man kann es ja auch mal in Gold berechnen, ja, also Gold hat natürlich auch einen inflationären Charakter, weil jedes Jahr mehr aus dem Boden geholt wird, ist also nicht absolut knapp. Aber man kann sich ja auch mal den Spaß machen, und das habe ich in meinem Büchlein hier auch getan, indem man den S&P 500, den großen Aktienindex in den USA, einmal in Fiat Money, in Dollar abbildet und dann berechnet man ihn einfach mal in Gold. Das hat Leo Mattes ja auf fixyourmoney.space wunderbar dargelegt. Da kann man alles in Bitcoin und Co. denominieren. Und das ist auch etwas, was vielleicht als Banker wichtig ist, den Menschen das beizubringen. Freunde, überlegt mal, was da genau passiert. Das Thema Geldmenge spielt eine große Rolle. In der öffentlichen Wahrnehmung wird nur über die Zinsen gesprochen, nicht aber über die Geldmenge. Und da eben auch für Aufklärung zu sorgen, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Also für mich ist das so ein Begriff, es fehlt eigentlich in der Wertbemessung der Urmeter, die wir irgendwo definiert haben. Und es ist wahrscheinlich in der Historie jetzt immer Gold gewesen, weil es irgendwo diese gewisse Begrenztheit hat. Aber ich glaube, dass das zukünftig immer mehr Bitcoin wird, weil es halt noch klarer ist, wie viel gibt's da. Und sag mal, was ich mich in meiner Welt immer schwer getan habe, wenn es darum ging, Währungen zueinander zu bewerten. Jetzt ist das gestiegen und da gefallen und hier und da. Also irgendwie verliert man dann komplett den Überblick, ja, was ist denn eigentlich mein Maßstab sozusagen? Und durch Bitcoin und wie gesagt, das hätte man früher mit Gold natürlich auch schon immer machen können, aber durch Bitcoin habe ich jetzt meinen Maßstab und sage, okay, ist es im Verhältnis zu Bitcoin gefallen oder gestiegen? Ich habe einen Fixpunkt sozusagen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben einfach eine Entwicklung. Früher ein Millionär, sag ich mal, das war ein gemachter Mann. Jetzt jemand, der 1 Million Euro hat, der ist zwar jetzt schon wohlhabend, aber da, das ist nicht mehr so, dass man sagt, da ist, der muss nicht mehr arbeiten, sondern das ist dann schon was, da ist, da, gut, da wird es halt trotzdem, der kann sich einiges leisten, aber das ist noch nicht das, was man vielleicht vor 20 Jahren von einem Millionär gemeint hat. Und ja, das auch zu erklären, das ist natürlich was, die Leute müssen es auch hören wollen, sag ich mal. Also Thema Bitcoin, ich merke das halt auch immer wieder, wenn man mit jemand spricht, der sich damit nicht auseinandersetzen will, das macht auch keinen Sinn sozusagen, sondern man muss schon die Offenheit haben, aber vielleicht das ein oder andere, was man in der Historie kennt. Und wie gesagt, wenn jemand immer in seinem Leben, und kann ich ja nachvollziehen, immer Immobilieninvestor war, das immer funktioniert hat, die letzten 20 Jahre haben die Immobilien, das ist schon eine gute Strategie gewesen. Dass der jetzt sagt, oder wenn man dem jetzt sagt, ja Mensch, vielleicht ist das in der Zukunft anders, muss man schon gute Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist natürlich dann schon manchmal auch anstrengend. Das merke ich auch in Diskussionen, wo man sagt, Mensch, ja, mit was kommt jetzt der da daher? Das Bitcoin, das ist doch noch, das kann doch das gar nicht sein. Weil man, wieder da, die Basics gar noch nicht verstanden hat. Was ist der Unterschied zu anderen Themen?
Genau, und wenn es eben so wäre, dass das monetäre Premium aus den Immobilien entweicht, dann sind die Immobilien als Kreditsicherheit ein Fall für sich. Und Immobilien haben natürlich den großen Nachteil im Gegensatz zu Bitcoin, sie sind halt nur relativ knapp und nicht absolut so wie Bitcoin. Und du hast es wunderbar gesagt, es geht eben immer um die Kaufkraft, um den Tauschwert. Und der Tauschwert, der ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Und wenn man eben weiß, die Geldmenge, oder wir machen mal das Beispiel Gold auf. Auf einmal geht durch die Medien, und es ist auch verifiziert, ein riesen Goldvorkommen ist gefunden. Das verändert die subjektive Wertbeimessung der Menschen. Dann wollen sie ihr Gold plötzlich loswerden und der Preis fällt ins Bodenlose. Das heißt, die Kaufkraft von Gold gegen andere Güter geht dann den Bach runter. So, und wenn sich die Erkenntnis jetzt durchsetzt, dass die Menschen feststellen, okay, die Immobilien sind einfach nur teurer geworden, weil mehr Geld da ist, weil die Kaufkraft des Euro gerechnet in Immobilien gefallen ist oder gerechnet in Gold 93%, das ist immens. Daran sieht man doch, dass diese sogenannte Gemeinschaftswährung gescheitert ist. Ich möchte jetzt nicht über den Euro sprechen, aber der entscheidende Punkt ist ja,
das ist ja, wie gesagt, nicht nur Euro, das ist ja Dollar, das Gleiche. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, das ist ja weltweit das gleiche Phänomen. Und
der Euro hat natürlich noch andere Defizite, weil er eben die Ungleichgewichte zwischen den Volkswirtschaften nicht mehr ausgleicht, weil eben keine Marktschwankungen mehr da sind, dass die Ungleichgewichte nicht mehr ausgeglichen werden. Aber das lassen wir mal beiseite. Und das hat man ja auch gesehen in der Euro-Krise, dass es eben zu diesen Ungleichgewichten geführt hat, die man dann durch neues Geld einfach nur zugedeckt hat und nicht gelöst hat, weil es eben ein strukturelles Defizit ist. Ja.
Das ist ja das Thema, das neue Geld wird immer so, ja, man muss es fast wie bei einem Drogenabhängigen so, wenn ihr wieder einen nächsten Schuss habt, dann geht es schon wieder Zeit lang, aber es wird halt immer schlimmer. Und eigentlich müsste man in Therapie, das heißt, ich müsste eigentlich Maßnahmen einleiten, die auch mal wehtun. Und da sind wir halt, glaube ich, politisch natürlich weit weg davon, weil es dann schwierig ist, eine Wahl zu gewinnen. Das ist genau der Punkt. Und so sei, das wird schon für die Gesellschaft eine Herausforderung und wie man damit auch in den nächsten Jahren dann umgeht sozusagen. Auch das Thema, wenn Maßnahmen kommen, die einen dann selber treffen, dass man da einfach auch versteht, warum und wieso und nicht dann, ich sag jetzt mal, auf die Straße geht. Ist ja jetzt drum, die Politiker, die haben es da wirklich schwer, weil jeder natürlich schaut, dass wenn, ja, bei den anderen, da kann man was machen, aber bei mir nicht. Das wird so in der Gesamtheit dann eben nicht funktionieren.
Ja, das ist genau der Punkt. Roland Bader hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er war ja ein großer Popularisierer der österreichischen Schule als Unternehmer und auf der anderen Seite auch als Schüler Hayeks hat er eben auch theoretisch sehr, sehr gut aufgeklärt. Und er hat gesagt, das, was wir über Jahrzehnte vorauskonsumiert haben durch diese neuen Schulden, das müssen wir irgendwann bitter nachhungern. Und das ist genau der Punkt, der stattfindet. Und wenn ich die Gunst meines Hundes, wenn ich seine Aufmerksamkeit möchte, dann halte ich ihn an ein Leckerli hin. Und genauso funktioniert es bei der Politik auch. Bürgergeld und Co. Roland Bader bezeichnete das als Wahlfangscheine. Man schmeißt also mit Scheinen um sich, um die Gunst der Wähler zu bekommen. So, und jetzt müsste man ihnen eben sagen, so wie das in Argentinien auch stattgefunden hat, wir haben kein Geld, es ist kein Geld da und man muss den Leuten etwas wegnehmen. Und dann verliert man die Gunst der Wähler. Ja, und das ist genau der Punkt, dass wir eben über Anreize sprechen und deswegen ist es halt sehr, sehr schwer, dieses Rad umzudrehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir derartige Gespräche führen, dass die Menschen sich damit selber befassen und feststellen, da ist irgendetwas falsch. Aber das Problem, was ich feststelle, ist eben der Punkt, dass erst eine große Krise oft da sein muss. Für mich war es 2007, 2008 die Krise. Da hatte ich eben die intellektuelle Heimat verloren bei den Monetaristen, denen ich vorher eher zuzurechnen war, dass ich eben gesagt habe, okay, Zentralbankpolitik ist wichtig. Heute halte ich das Gegenteil für wichtig. Aber das war eben diese intellektuelle Krise, die ich damals hatte, die mich erst dazu gebracht hat, mein bestehendes Weltbild zu hinterfragen. Aber je größer das Ego ist, desto schwieriger ist es für den einzelnen Menschen, dieses Weltbild zu hinterfragen. Und das Weltbild, entscheidend ist ja, liest man sich ein Weltbild selbst an, erarbeitet man es sich oder übernimmt man es einfach durch das Bildungssystem, durch die Medien, durch die Eltern. Und da kommen wir an einen entscheidenden Punkt, wo wir hier quasi immer nur Impulse, wir können ja nur Impulse geben jetzt. Die nächsten Meter müssen die Menschen gehen, genauso wie ihr mit euren Veranstaltungen Impulse sendet. Aber die Menschen müssen es eben selber,
gehen. Ja. Vielleicht zwei Punkte schnell. Also das Thema Rente hast du angesprochen. So eine Pauschalaussage, die Rente ist sicher. Ich bezeichne das inzwischen als Propaganda. Propaganda ist, mit kurzen Schlagwörtern die Leute irgendwie in eine Richtung zu bringen. Das ist Propaganda. So, die Rente ist sicher. Das ist durch die Medien gegangen. Damit hat man diese ganze Diskussion, muss ich da was tun, eigentlich tot macht, sozusagen. Und eigentlich wäre das vor 25 Jahren notwendig gewesen, weil da konnte man ausrechnen, wie geht dieser demografische Wandel weiter, wie entwickelt sich das Ganze. Man hat es nicht gemacht. Man hat es einfach nicht gemacht und jetzt zahlen wir die Zeche, beziehungsweise jetzt wird schwierig, sozusagen. Und also das ist ein Thema, wo ich sage, wir zahlen jetzt die Zeche für das, was man
eigentlich... Sorry, aber der Mann hat seinen Posten behalten und da sind wir bei den Anreizen.
Ja, und ja, also klar, das ist nichts passiert. Und das Zweite, und beispielsweise Krise, für dich war es 2007, 2008 Krise, aber du bist da natürlich näher dran, aber ganz ehrlich, hat die breite Bevölkerung die Finanzmarktkrise 7, 8 oder 12 irgendwie gespürt?
Es war ein Nischenthema. Es hat keinen interessiert, wenn ich war damit beschäftigt intellektuell und habe die Leute von außen damit belästigt und genervt. Die haben gesagt, nee, ich will hier lieber mein Bier trinken, beim Fußball gucken. Lass mich mit deinem Scheiß zufrieden. Jetzt heute, wo es wehtut im Portemonnaie, da kommen sie zu mir. Das ist das Entscheidende.
Genau. Also jetzt, also ich prophezei, wir kommen jetzt in eine Krise, wo wir wirklich spüren. Also, weil wir reden von Krisen, auch eine Corona-Krise, ja, so schlimm wie es also war oder die ganzen Themen, die da drumherum sind. Aber ich sag jetzt mal, jetzt geht's mehr ans Eingemachte aus meiner Sicht, wenn wir nicht aufpassen. Und ich sage darum, die Krisen, die wir hatten, und wir reden ja seit 20 Jahren nur noch von Krisen, die waren, da kommen ja dann die Aussagen, uns geht's doch alle gut. Oder wir sind ein reiches Land. Ja, ja, weil gefühlt sind wir halt immer noch so da. Aber wenn man genauer hinschaut, halt nicht. Wir haben viele Altlasten, Rente, Infrastruktur und so weiter. Und das badet die jetzige oder die nächsten Generationen aus. Punkt.
Ja, und man macht sich einfach nicht ehrlich. Genau das, was du auch gesagt hast. Man veröffentlicht Zahlen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn der Staat so bilanzieren würde, wie er es in Unternehmen vorschreibt, dann läge die Staatsverschuldung bei 450% von der Wirtschaftsleistung und nicht bei 60-70%. Das ist ein Punkt, dass man sich da nicht ehrlich macht, weil man natürlich dann auch nicht wiedergewählt werden würde. Das ist der große Kasus Knactus an der Stelle. Ja, aber wir haben natürlich auch großen... Also ich möchte auch positiv schließen und ich sehe auch, dass das ist genau der Punkt, dass ich mich eben daran hochziehe, dass ich merke, viel mehr Leute beschäftigen sich damit. Sie kommen zu Bitcoin, sie kommen zu Gold, sie kommen zu Silber und der hohe Preis, der macht attraktiv, der zeigt nämlich, dass das, was sie selber auf dem Konto haben, an Kaufkraft verliert. Und das stellen die Menschen fest und sie kommen immer mehr in diese Richtung. Und auch die Tatsache, dass wir überall Kilogramm, ein Kilo ist ein Kilo, ein Euro ist nicht ein Euro. All diese Dinge, das wird immer mehr in den Fokus kommen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich eine gute Chance haben, diese rezessive Phase der Freiheit oder diese rezessive Phase der Aufklärung, Michael Esfeld spricht auch gerne von Postmodernismus, dass wir eben seit 1971 in einem Modell leben quasi, in einer Modellierung, in einem System, was eben auf Dauer nicht funktionieren kann, logischerweise. Und man wird irgendwann daraus aufwachen. Und das ist genauso wie bei einem Patienten, der Rückenschmerzen hat. Man guckt immer nur auf das Symptom der Rückenschmerzen, haut eine Spritze nach der anderen rein. Irgendwann, und dann stellt man später fest, dass die eigentliche Ursache waren die Plattfüße, verflucht nochmal. Wir haben aber 1000 Spritzen gesetzt und der hat jetzt viele andere Krankheiten. Und genau das ist das System, wie es hier heute funktioniert. Alles wird mit der Spritze des Geldes, mit der Geldspritze wird der Organismus zerschossen. Die Produktionsstruktur des Landes wird durcheinandergewirbelt und die Menschen werden in die Irre geführt, weil sie sich alle viel, viel reicher fühlen, weil ihre Aktien, Immobilien und so weiter einen höheren Preis gerechnet in Fiat anzeigen. Ja, das ist die Zusammenfassung.
Ja, so ist es.
Aber, und das ist etwas, was ich toll finde, vor 10 Jahren, guck mal, wie du dich entwickelt hast, wie eure Bank sich entwickelt hast, was du für tolle Mitarbeiter hast, die da mitziehen. Es tut sich was und das ist sehr, sehr positiv. Und ich glaube, dass es eben auch leider nur so sein kann, indem es andere vormachen, damit andere es nachmachen können. Und da seid ihr tolle Vorreiter, da bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du nicht nur für dieses Gespräch zur Verfügung stehst, sondern dass du eben auch da gesellschaftlich sehr, sehr viel machst und viel Freizeit investierst. Und das macht man natürlich nur, wenn man Leidenschaft für das Thema hat. Vielleicht nochmal so ein kleiner Schlussappell von deiner Seite, wie du das noch abrunden kannst. Wir könnten wahrscheinlich Stunden weitersprechen. Es macht riesen Spaß mit dir und ich glaube, wir werden das nochmal fortsetzen. Von meiner Seite steht das Angebot natürlich.
Nee, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, man merkt, mich bewegt das Thema. Einfach jetzt als Bankchef soll mal, um hier einfach ein Geschäftsmodell soll mal weiterzuentwickeln. Auch hier soll mal, wie gesagt, unseren Auftrag in der Region weiterzubringen. Aber natürlich eben auch persönlich. Ich habe selber Kinder. Ich möchte auch, dass unsere Volkswirtschaft oder unsere Welt, sagen wir mal, positiv ist und nachhaltig und sozial und so weiter. Aber dafür ist es notwendig, dass wir eine gesunde Wirtschaft haben, dass wir wertschöpfend arbeiten. Und Wertschöpfung entsteht halt nur, wenn jemand anders bereit ist, dafür was zu bezahlen. Und das müssen wir wieder hinbekommen, dass wir stärker in Wertschöpfung denken. Ich, wie gesagt, aus meiner Sicht versuche jetzt in meiner Position, das über verschiedene Kanäle zu tun und versuche da einfach meinen Beitrag zu leisten, ohne da jetzt Angst zu machen, sondern einfach zu sagen, wie sehe ich das? Und ich glaube, da sind wir ja bei vielen Themen ziemlich einer Meinung. Und ich, wie gesagt, freue mich auf einen weiteren Austausch. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal, wie sich die Dinge in die nächsten Wochen, Monaten und Jahre entwickeln.
Ja, danke dir an dich. Also danke an dich, dass du da so ein tolles Vorbild bist. Und ich denke auch, dass es gelingen kann und sollte, dass eben nicht nur Deutschland, sondern auch Europa wieder sexy zu machen, dass es eben attraktiv ist für junge Menschen hier zu leben. Und da müssen wir eben auch die richtigen Rückschlüsse ziehen und das wird stattfinden. Also danke an dich einstweilen. Wir verweisen natürlich auch nochmal an 21 Bitcoin, die dieses Gespräch ermöglicht haben. Zum einen, weil sie uns zusammengeführt haben, zum anderen auch, weil sie eben diese Sendung auch sponsern. Und dafür natürlich auch vielen Dank. Auf bald. Herzliche Grüße an dich und an die Zuschauer. Abonniert den Kanal, bleibt uns treu und denkt selber.
Servus.